ARD. SWR Kultur. Forum.
Unser Thema heute: bildende Künstlerinnen. Wie wichtig sind Frauen und weibliche Künstler für die Kunst? Malen Frauen etwa nicht so gut, wie Georg Baselitz einmal provozierend sagte? Im Ausstellungsbetrieb, bei Auktionen jedenfalls, da rangieren sie immer noch meist hinter den männlichen Kollegen. Warum ist das so, wollen wir fragen. Dresden und Bremen etwa, die feiern gerade die Expressionistin Paula Modersohn-Becker zum 150. Geburtstag mit Ausstellung. Am 8. Februar 1876 wurde sie geboren. In London, in New York, da gibt es dieses Jahr große Frida Kahlo-Ausstellungen. Bleiben Künstlerinnen dennoch ein Sonderfall oder ändern Gegenbeispiele daran etwas? Wie sind die Strukturen, die so etwas begünstigen oder dem im Weg stehen? Darüber wollen wir sprechen und tun das gemeinsam mit Rita Kersting. Sie ist stellvertretende Direktorin des Museums Ludwig in Köln. Wir tun es auch mit Professor Dr. Rainer Stamm. Er ist der Direktor des Osthaus-Museums in Hagen und war 10 Jahre lang auch Direktor des Museums Böttcherstraße, des Paula-Modersohn-Museums. Und wir tun es mit Frau Dr. Kia Fahrland. Sie ist Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung, schreibt Bücher über Kunst. Im kommenden Monat erscheint ihr neues Werk über Tizian und Venedig im Inselverlag und gerade erreichen wir sie am Wissenschaftskolleg in Berlin. Durch die Sendung führt Michael Köhler. Am Wochenende, da schreibt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung: Paula Modersohn-Becker, 150 Jahre nach ihrer Geburt wird die Malerin weltberühmt. Da ist kein Fragezeichen dahinter, aber auch kein Ausrufezeichen. Und Julia Voss schreibt eine ganze Seite über Paula Modersohn-Becker. Ihnen, liebe Kia Fahrland, glaube ich, ist diese Malerin ganz besonders ans Herz gewachsen. Seit Kindertagen, verrate ich zu viel?
Ja, richtig. Ich bin in der Nähe von Bremen aufgewachsen und das war immer natürlich die Malerin. Wir haben damals gar nicht verstanden, wie groß sie wirklich war. Sie war einfach gegenwärtig. Und in der Zwischenzeit ist sie aber einfach schon längst entdeckt worden. Und es ist schon klar geworden, sie hat zeitgleich mit Picasso in Paris das Menschenbild nochmal ganz neu gefunden. Sie hat zu diesen Archetypen im Porträt gefunden. Sie hat die Form immer weiter reduziert. Sie war rücksichtslos und radikal. Und das ist, glaube ich, eine der ganz großen Figuren der deutschen Kunstgeschichte.
Sie haben ein wichtiges Stichwort nebenbei fallen lassen, die Begegnung auch mit Picasso. Darauf sollten wir noch zu sprechen kommen. Julia Voss hat in der Sonntags-Frankfurter darüber nachgedacht, ob die sich kannten, hätten kennen können, wie viel Modersohn-Becker vielleicht schon in Picasso steckt oder umgekehrt. Also das Wechselverhältnis, darüber könnte man ja auch spekulieren. Rainer Stamm, Sie waren 10 Jahre lang Direktor des Hauses, haben ein Buch gemacht, ein kurzes, intensives Fest, eine Biografie über Modersohn-Becker. Warum ist sie so wichtig und vielen dann doch immer noch nicht bekannt genug?
Ja, sie steht wirklich am Anfang der Moderne in Deutschland und das steht sie nicht als Frau oder als Künstlerin, sondern wirklich als eine der souveränen Mitgestalterinnen des Wegs in die Moderne in Deutschland. Und das, was Sie schon angesprochen haben, das ist wirklich faszinierend. Sie berührt ganz viele Pole. Manchmal fragt man, ist sie Expressionistin? Manchmal fragt man, hat sie Picasso kennengelernt? Das zeigt einfach, sie ist integraler Bestandteil dieses Aufbruchs in eine moderne Bildsprache, auf die wir heute gar nicht mehr verzichten können. Was Sie auch schon angesprochen haben, endlich wird das auch international gesehen. Ich glaube, lange war sie so ein deutscher Sonderfall, aber jetzt ist sie auch im Museum of Modern Art und in anderen großen internationalen Ausstellungen und Museen angekommen.
Ja, Sie haben mich daran erinnert, ne? Es ist gerade zum ersten Mal für über 1 Million Euro ein Bild von ihr versteigert worden, für die New Yorker, ne?
Nein, das ist wohl in deutschen Privatbesitz gegangen, aber das, was Sie angesprochen haben, es war jetzt endlich und es war an der Zeit, eine Preiskorrektur vorzunehmen. Es ist zum ersten Mal offenbar die Millionengrenze überschritten worden. Das zeigt nochmal, sie hat sich eingereiht in den Kanon der Moderne.
Ich will Sie ja nicht in eine Falle locken, Frau Kersting, hat das Museum Ludwig eigentlich eine Modersohn-Becker? Ich weiß es gar nicht.
Ja. Wir haben mehrere Bilder von ihr und das ist die einzige Künstlerin, die von Josef Haubrich, der neben Ludwig einer unserer Mäzen, der wichtigste Mäzen ist, angekauft wurde. Die einzige Position. Wir versuchen im Museum, die Frauen der Moderne, die Künstlerinnen des frühen 20. Jahrhunderts zu verstärken und das ist nicht so einfach.
Da werden Sie uns gleich noch Auskunft drüber geben. Da gibt es so einige historische Etappen, die Sie auf dem Weg versucht haben, auch zu ändern. Braucht Kia Fahrland, Modersohn-Becker eigentlich immer noch jemand dabei? Ich frage das, weil in Dresden eine Ausstellung gezeigt wird, Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch, die großen Fragen des Lebens. Heißt die Schau seit gestern, Modersohn-Becker allein reicht wohl nicht, oder?
Ja, ich bin auch gespannt auf die Show. Mich hat das auch gewundert. Zumal Munk, der fürchtet ja die Frauen, wie er eigentlich alles im Leben gefürchtet hat. Modersohn Becker dagegen, die kennt und zeigt die Frauen und ist sehr, sehr furchtlos. Und es geht ihr ja gerade um auch eine subjektive Perspektive, eine innere Perspektive von Weiblichkeit. Das wird interessant, die zusammen zu sehen. Ich kann mir jetzt aber einfach vorstellen, die großen Modersohn Becker Ausstellungen laufen ja gerade in Bremen und die haben vielleicht einfach einen anderen Dreh gesucht und zwei Künstler, das ist ja oft eine Paarung, die ganz interessant sein kann. Also ich bin gespannt auf die Ausstellung. Mhm.
Sie steht am Anfang der Moderne, haben Sie ebenso beiläufig gesagt, Rainer Stamm. Ich habe bei Ihnen gelernt und vor kurzem haben wir uns in Ihrem Haus getroffen, im Osthausmuseum in Hagen, weil Sie mir einen Originalbrief von Rilke aus dem Jahr 1905 gezeigt haben. Es war, glaube ich, keine geringere als auch eine Künstlerin, nämlich die Ehefrau von Rilke, Clara Westhoff, die dafür gesorgt hat, dass die überhaupt in Hagen Station gemacht haben, wo jede Menge moderne Malerei zu sehen war, richtig?
Genau, das ist für uns eine faszinierende Geschichte. Paula Modersohn-Becker, Sie sprachen es gerade an, hat 1905 auch das Folkwang-Museum besucht. Das war natürlich kein Zufall, sondern es hatte sich rumgesprochen, dass in Deutschland damals die Sammlung von Karl-Ernst Osthaus, diesem Hagener Sammler und Mäzen, die modernste weit und breit war. Van Gogh, Gauguin, Rodin waren hier zu sehen. Später auch kam Matisse ganz schnell schon mit dazu. Und Paula Modersohn-Becker, das sieht man in den Briefen, in den Aufzeichnungen, in den Begegnungen mit Künstlerfreunden, war immer auf der Suche nach Bestätigung, nicht weil sie unsicher gewesen wäre, sondern sie wollte quasi auch erleben, dass sie nicht alleine ist mit ihrem Aufbruch in die Moderne. Und das fand sie in diesem Museum und hat darüber wunderbarerweise eben auch einen Brief geschrieben an ihre Schwester. Dadurch sind wir da so gut drüber informiert.
Da waren es auch mal wieder die Frauen. Und neben mir liegt ein Buch, vielleicht erinnern Sie sich noch, vor 3 Jahren haben wir an den, helfen Sie mir, ich glaube, 50. Todestag von Picasso erinnert. Da ging es auch immer um Frauen. Ich habe selber als Buchhändler noch Mein Leben mit Picasso von François Gillot verkauft. Aber da hat keiner irgendwie so richtig gewusst, dass das eigentlich auch alles Künstlerinnen waren, Frau Kersting, ne? Oder? Erinnern Sie sich? Das Buch war unglaublich erfolgreich seit den 60er Jahren, ne?
Ja, das ist ein Bestseller gewesen. 1954 hat sie es geschrieben, kurz nachdem sie sich von Picasso nach 10 Jahren getrennt hat. Sie ist selber Künstlerin gewesen, wie viele Partnerinnen von Picasso, die
Dutzend oder so,
ja, ne? Häufig im Dora Maar zum Beispiel, die im Schatten von Picasso gestanden haben. Das ist ein sehr interessantes Buch, das ist auch die Emanzipation von François Gillot aus diesem Schatten von Picasso zeigt. Sie hat sich ja von ihm getrennt. Es ist aber allerdings keine fiese Abrechnung geworden, sondern es ist schon auch mit Respekt vor dem künstlerischen Werk von Picasso, gleichzeitig aber eben dieser Unaushaltbarkeit, dass dieses große Ego Picasso sehr wenig zulässt an Präsenz, an künstlerischer Präsenz. Sie haben sich künstlerisch gut verstanden und ausgetauscht. Sie beschreibt in dem Buch, dass die Gespräche über Kunst immer interessant und auf Augenhöhe waren, aber das Leben neben ihm einfach sehr, sehr schwer.
Warum, in die Runde gefragt, ist das so? Also wir sind uns einig, Paula Modersohn-Becker, ganz, ganz wichtige Malerin, aber die konnten ja an der Akademie noch nicht studieren. Ich habe bei der Vorbereitung ein bisschen gelernt, Max Liebermann, 1899, Ehrenpräsident der Akademie der Künste der Preußischen, in der Berliner Sezession, so, da sind die aufgetaucht. Aber Frau Fahlan, war das so, dass das Nadelöhr, wo man durch musste, an die Akademien durfte man nicht bis 1918, ist das so richtig?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was Sie da ansprechen. Die Frauen waren ja gezwungen, ihren eigenen Weg zu gehen, weil sie eben nicht den normalen Ausbildungsgang wählen konnten, den die Männer nahmen. Und vielleicht führt das dann auch dazu, zu einer sehr eigenständigen künstlerischen Position. Bei Paula Modersohn-Becker fällt ja auf, dass sie in die Close-Ups geht, also dass sie ganz, ganz nah an die Personen rangeht. Und das ist ja eigentlich eher eine Technik, die wir heute aus unserer Gegenwart kennen, aus den vielen digitalen Bildern, die ganz in diese Nahsicht gehen, die Katze von ganz nahem, das Kind von ganz nahem, die Ausschnitte gewagt gewählt. Vielleicht ist es manchmal auch ein Vorteil, am Rande eines Systems zu stehen, um wirklich zu eigenen Lösungen zu kommen.
Ja, es ist fast wie in den Spiegel gucken. Frau Kersting, Sie gucken mich so an.
Ja, ich finde das interessant, was Sie sagen, dass das zu so einer Eigenständigkeit führt, dass man ein bisschen außerhalb des Systems ist. Mir fällt dazu ein, dass die Künstlerinnen häufig finanziell gut ausgestattet sein mussten, um überhaupt irgendwo bei einem Lehrer zu studieren, in die Akademie Julien nach Paris zu gehen. Das haben Moderson Becker und Münter auch gemacht. Das musste man aber teuer bezahlen.
Gabriele
und da haben wieder
Münter,
viele,
die zum Kreis des Blauen Reiter.
Genau, genau. Und die eben auch nicht studieren durfte. Das war erst nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland möglich, überhaupt für Frauen. Viele Männer haben viel Geld verdient an Frauen, die bei ihnen oder dann an eröffneten Akademien für Frauen studieren konnten.
Ja, und sie konnten nicht verkaufen. Also sie brauchten tatsächlich immer einen Ehemann oder einen Vater, der es bezahlt hat.
Herr Stamm.
Ja, ich fand einen Gedanken von Frau Fahnert noch ganz faszinierend und würde da gerne nochmal dran anknüpfen. Wir sehen bei Paula Moderson-Becker wirklich, dass die Bilder, die in dieser Abgeschlossenheit entstehen, auch die radikalsten, die modernsten sind. Da, wo sie mit sich allein ist, allein mit sich als Motiv, da entstehen Experimente im Selbstporträt. Da, wo sie sich, wie Rilke sagt, selbst herausnimmt aus ihren Kleidern, also vor den Spiegel trägt oder sich wahrscheinlich von der Schwester hat fotografieren lassen als Akt, da probiert sie etwas aus, was es noch nie in der Kunst zuvor gegeben hat, nämlich ein lebensgroßes Porträt einer Frau als Selbstakt. Und das ist schon interessant, dass sicherlich durch diese systemische Ausgrenzung auch eine Notwendigkeit, ein Experimentierfeld entstanden ist, in der Abgeschiedenheit, in so einer künstlerischen Diaspora, das ganze kreative Potenzial auszuprobieren und wie in einem Labor durchzuexerzieren. Und das macht diese Werke gerade der Pariser Zeit 1906 und 1907 in meinen Augen auch so radikal.
Mhm. Was für ein Selbstbewusstsein, oder? Aus diesem Akt spricht. Da sie guckt das Publikum an und hier bin ich. Ich kann gebären und ich kann auch schöpfen. Ich kann auch Malerei schöpfen und ich kann alles.
Ich glaube, Frau Fahnert, Sie sprechen von dem berühmten Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag von 1906, wo sie sich schwanger malt, obwohl sie es gar nicht ist, richtig?
Genau, was Herr Stamm gerade angesprochen hat. Das ist wirklich eine Ikone, das Bild.
Warum war das so? Warum wurden die abgedrängt sozusagen in private Lehre? Also eine Düsseldorfer Ausstellung, Frau Kersting hat das ja gerade auch gezeigt, über Künstlerinnen von Monget bis Münter, die sind absolut auf Augenhöhe mit damals im 19. Jahrhundert mit der Düsseldorfer Malerschule und anderen. Aber da sind so viele Namen dabei, die habe ich noch nie gehört. Ne?
Also in dieser Ausstellung sieht man an der Wand Hunderte von Namen von Frauen, die künstlerisch tätig waren, von 1860 bis 1920. Einige aus der späteren Zeit, aus der frühen Moderne, sind bekannt wie Martha Hegemann oder Marie Laurencin. Aber Martel Schwichtenberg zum Beispiel ist eine tolle Künstlerin, von der habe ich noch nie gehört. Da hat das Museum wunderbare Werke ausgestellt. Genauso Gertrud von Kunowski, ganz toll. Also es ist eine große Forschungsarbeit, die dort geleistet wurde. Eine überzeugende, tolle Ausstellung.
Dazu brauche ich
vielleicht noch mal daran
solche Forschungsaufträge. Herr Stamm, bitte.
Das ist so eine fatale Logik gab. Also in Preußen, Sie hatten es ja kurz angesprochen, war Frauen das Studium an der Kunstakademie verboten. Warum? Weil zur klassischen Kunstausbildung das Aktstudium gehörte. Und man konnte sich in Preußen einfach nicht vorstellen, dass eine Frau in einer Aktklasse saß. Und das führte zu einer in sich ganz logischen Konsequenz, dass sie eben von dem Kunststudium ausgeschlossen war. Und das führte eben all diese faszinierenden Künstlerinnen dazu, sich Nischen zu suchen, sich ihren eigenen Weg zu suchen. Und dieser Trotz war natürlich auch ein fantastischer Antrieb. Also tragisch, aber das ist das, was wir, glaube ich, heute feiern und bewundern können.
Frau Fahnert, bitteschön.
Ja. Zumal das bei Moderson-Becker ja auch dazu führte, dass sie sich den sehr armen Leuten in Worpswede zugewandt hat, dass sie im Armenhaus unterwegs war auf der Suche nach Modellen und mit einer unglaublichen Empathie und gleichzeitig auch Klarheit auf diese Leute eingeht. Und das ist natürlich, da werden Menschen bildwürdig, die sonst gar nicht bildwürdig waren. Auch das ist eine Nische, aber ein Fortschritt.
Und ihre Anerkennung erfolgt erst nach ihrem jungen Tod. Mit 31 ist sie 1907 schon gestorben, ne?
Ja. Genau, also es gab dann eine erste Wanderausstellung 1913, die dann den Durchbruch markiert. Zuvor hat Gustav Pauli in Bremen den ersten Ankauf für ein Museum umgesetzt. Aber nach dem Tod und schließlich dann auch durch die Rezeption der Briefe und Tagebücher, sie war eine großartige Schreiberin, setzte dann die breite Rezeption ein.
Auch die Beziehung zur Literatur, Herr Stamm, Sie sind ja nicht nur Kunst, sondern auch Literaturwissenschaftler. Sie hat ja ein berühmtes Porträt von Rilke gemacht, ne?
Ja, also sie war eng befreundet mit Rilke, auch eine etwas tragische Freundschaft. Ich glaube, beide wussten in ihrer Zeit noch nicht, wem sie da begegnet waren. Und gerade auch dieser Briefwechsel zwischen Rilke und Paula Modersohn-Becker ist hochfaszinierend, weil in meinen Augen, nichts gegen Rilke, aber da ist sie teilweise die präzisere Schreiberin. Und es gibt wirklich ein Ringen um Formulierungen, um Sehweisen, um Sichtweisen. Also wirklich, man sieht zwei Menschen am Beginn der Moderne ihren eigenen Stil zu entwickeln.
Wir haben die ersten Minuten darauf verwandt, die Paula Modersohn-Becker zum 150. Geburtstag ausreichend zu würdigen. Und das sollte noch viel mehr der Fall sein. Aber unser großes Thema ist ja die Frage, bildende Künstlerin, wie wichtig sind Sie Frauen für die Kunst? Ich erinnere mich daran, Frau Kersting, dass Sie vor ziemlich genau 10 Jahren hat Ihr Haus eine Selbstbefragung durchgeführt, um genau danach zu fragen, wie halten eigentlich wir als doch eigentlich ein fortschrittliches, modernes Haus, was gerade mal damals 40 Jahre alt war, ist damit. Warum haben Sie die Frage gestellt? Wie sind Sie rangegangen und was kam dabei raus?
Ja, das war keine Selbstbefragung, sondern die Guerilla Girls, eine Künstlergruppe, feministische Künstlerinnengruppe, die
aus New York vor 40 Jahren gegründet
wurde. Genau, aus den 80er Jahren. Seitdem kritisieren die Museen und Institutionen dafür, dass sie viel zu viele männliche Künstler ausstellen. Wir haben sie eingeladen und sie haben das Museum Ludwig unter die Lupe genommen und haben festgestellt, dass von 3500 Künstlern im Museum Ludwig 11% weiblich sind, also in der Sammlung. Und davon 3% nicht weiße Frauen. Und bei den Einzelausstellungen sieht es ähnlich aus. 20% der Shows sind nur von Frauen. Dabei eine nicht weiße. Das ist vor 10 Jahren gewesen. Wir haben daraus gelernt und diese wirklich schlimme Diagnose zum Anlass genommen, einen Schwerpunkt zu setzen bei unseren Ankäufen. Wir kaufen hauptsächlich Kunst von Frauen an und achten bei den Ausstellungen darauf, dass es ein Gleichgewicht gibt, wobei ich noch sagen möchte, diese Trennung zwischen Frau und Mann, dass wir auch non-binäre Positionen kaufen, ja.
Beobachten Sie das auch, Herr Stamm, Frau Fahrland? Ist das in der Regel so gewesen, ne? Also das ist, wie heißt das, die Kunst ist ein Herrenclub? Wer traut sich, Herr Stamm, zu verurteilen?
Ich fange mal, also ja, das, was Frau Kersting geschrieben hat, ist in den Museen lange Zeit Usus gewesen. Dadurch merkt man, glaube ich, auch in der Rezeption diesen Nachholbedarf, diese Entdeckerlust. Frau Kersting hatte die Ausstellung in Düsseldorf angesprochen, die wirklich faszinierend nochmal diesen Kosmos aufgemacht hat. Aber ich glaube, auch wenn wir ehrlich sind, interessiert mich auch bei den Kolleginnen. Ich glaube, Hilma af Klint und Lotte Laserstein, das sind auch Namen, die wir alle vor 20 Jahren noch nicht kannten. Insofern gibt es diese große Neugier und wir versuchen natürlich auszugleichen, sichtbar zu machen und gerade diese faszinierenden Positionen zu entdecken.
Ja, aber es gibt doch nicht nur die Neugier, man muss doch auch willig sein, sich auf den Weg zu machen, also Strukturen dafür zu schaffen. Wir haben doch damit angefangen zu sagen, dass das lange Zeit nicht der Fall war, Frau Fahrland. Wo waren die denn alle? In den Depots, unter den Betten die Bilder? Denn ich meine, auch eine Modersohn-Becker hat, wenn ich es richtig weiß, ja auch über 700 Gemälde gemacht. Das ist ja nicht nix.
Ja, ja. Und das alles erst entdeckt nach ihrem viel zu frühen Tod. Viele dieser Frauen waren tatsächlich in der Vorkriegszeit durchaus anerkannt, waren durchaus dabei. Und dann setzte aber eine andere Rezeption ein, eine viel männerorientierte. Dann kam der Nationalsozialismus und die sehr betuliche Zeit der 50er Jahre, wo die Frauen sowieso alle wieder zurückgedrängt wurden. Und da verschwanden wirklich viele in der Unsichtbarkeit. Ich habe beobachtet, dass so um 2010 herum viele Museen einfach sie wirklich gedacht haben, auch weil sie einfach neue Themen brauchten, wen haben wir denn noch? Und dann kamen so tolle Malerinnen der klassischen Moderne wie Ida Gerhardi, wie Erna Bossi plötzlich zum Vorschein. Lotte Laserstein, eine ganz große sowieso. Münter war immer in München ein großer Name, aber auch sie wurde international jetzt erst entdeckt. Da haben Museen sich gegenseitig angestachelt und wir als Zeitungsjournalistin, als auch Kunstchefin damals haben das natürlich mitgetragen. Also das war tatsächlich so eine übergreifende Bewegung zu sagen, jetzt schauen wir mal hin.
Bedarf es der Popularisierung. Sie ahnen, was jetzt kommt. Muss erst eine Selma Hayek kommen, die Frida Kahlo auf der Leinwand zeigt und berühmt macht. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Film, Frau Kersting, Sie werden das bestimmt kennen, über die Malerin, die lange Zeit nur Spezialisten kannten, Serafine Louis. Eigentlich eine naive Malerin, die so Lackbilder gemacht hat. Und der frühere Chef des Museum Ludwig, Kaspar König, hat dann eine Outsider-Ausstellung gemacht, auch bezeichnet in Essen. Da wurde die gezeigt und ich entsinne mich gut, dass ihr früherer Chef Kaspar König sagte, das ist eigentlich eine ganz frühe Colorfield-Malerin. Das ist der Jackson Pollock Frankreichs in den 20er und 30er Jahren. Ne? Muss es immer erst so eine Popularisierungswelle geben? Es gab ja zum Beispiel auch einen Kinofilm mit, da spielt Ulrich Tukur, glaube ich, den Berliner Galeristen und Sammler Max Ude. Also dadurch kriegt das nochmal eine Öffentlichkeit, ne?
Also Film und Fernsehen sind natürlich immer gut zur Popularisierung, Instagram und TikTok auch. Also der Film von Frida Kahlo, der ist ja vor über 20 Jahren erschienen und man wird den heute sicherlich anders machen, aber der hat sicherlich dazu beigetragen, auch wenn er dann ein merkwürdig, also die Liebesgeschichte steht dann da im Mittelpunkt von Frida Kahlo, sehr dramatisch. Trotzdem sind viele Leute, das war ein Blockbuster, sind viele Leute ins Kino gegangen und haben sich mit der Figur Frida Kahlo dann auch beschäftigt. Und sie ist ein Superstar geworden, weit über die Kunstwelt hinaus. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall hilft. Und ja, die Museen sind nicht nur ein Abbild von Macht und Geld, so wie die Guerilla-Girls das sagen, wenn Sammler, insbesondere männliche Sammler, Einflüsse ausüben, sondern sie sollen als öffentliche Häuser ein Abbild der Gesellschaft sein. Die Gesellschaft besteht nun mal aus vielen Frauen und es ist einfach überlebensnotwendig, das zu ändern. Sie haben vorhin nach einem Altherrenclub gefragt, das war eben über 150, 200 Jahre lang so und das ändert sich jetzt. Aber wie ändert es sich? Auch dadurch, dass Frauen sammeln, dass Frauen in den Kunstmarkt gehen, eine Galerie eröffnen und zwar zuerst in den Kadern, die Männer aufgebaut haben. Mit diesen Qualitätskriterien, mit diesem Blick, um gut zu sein, muss man sich erstmal innerhalb dieses Rahmens behaupten. Und das dauert auch wieder lange, bis es dann, und natürlich Galeristinnen sind, Sammlerinnen sind, die den Blick verändern und die Frauen einladen, Künstlerinnen ausstellen und die Kraft dieser Kunst zeigen.
Den Blick verändern, sagen Sie, Frau Kersting. Ich glaube, Herr Köhler, Sie haben da schon einen Punkt mit diesen Filmen, mit dieser Popularisierung, die ja oft sehr, bei Münter gab es auch einen vor zwei Jahren, die ja sehr an der Person erstmal interessiert sind, zu zeigen, wie war der manchmal auch schwierige Weg, der Leidensweg. Das ist auch sehr legitim. Ich glaube, es ist nur schade, wenn es dabei bleibt und nicht gesehen wird, dass die Kunstleistung dieser Malerin ja immer eine ist, weg von der eigenen Geschichte zu gehen und eine symbolische Form zu finden und etwas zu übersetzen, etwas Größeres als die eigene Person zu schaffen. Und das ist dann vielleicht die Aufgabe von uns Kunstpublizistinnen, von den Museumsleuten, diese Transferleistung auch zu erbringen und eben nicht nur zu bleiben beim Leid der Frida Kahlo, sondern auch zu sagen, welche Formen hat sie denn gefunden in ihrer Zeit?
Oder eine Formulierung, ich fasse mich an die eigene Nase, wenn ich sage, ja, Clara Westhoff und mich fragen Kollegen, wer war das? Dann sage ich ja die Frau von Rilke, dann merke ich schon, oh Mist, voll wieder in die Falle gelaufen, die Frau von. Ist natürlich Quatsch. Ne? Eigentlich müsste man sagen, Rilke ist der Kerl an der Seite von Clara Westhoff, weil die hat den mit der Nase auf die richtige Kunst geschubst. Herr Stamm.
Ja, ich wollte noch einen Punkt ergänzen, den Frau Fahlankur schon angesprochen hat. Die Geschichte der Herrenclubs, die gerade auch die Museumsdirektorin lange war, hatte zwei faszinierende Ausnahmen. In der späten Weimarer Republik gab es die erste Museumsdirektorin, damals Hanna Stirnemann, und die hat Ausstellungen gemacht in Jena, damals zur gestaltenden Kraft der Frau, hat Gabriele Münter gezeigt, hat eine der ersten Enne Biermann-Ausstellungen eingerichtet. Aber das war um 1930 und wir wissen alle, sie hatte 3-4 Jahre Zeit zu wirken. Und es gab eine zweite Ausnahmesituation, und zwar kurz nach dem Krieg, 1945, viele Museumsdirektoren, die Herrenriege war politisch belastet, andere waren im Exil oder noch im Kriegsgefangenschaft und da gab es auch interessante Frauen, die in dieser Situation agieren konnten. jetzt darf ich noch mal auf meinen Ort Hagen gucken. Hertha Hesse-Frielinghaus kommt 1945 als Museumsdirektorin ins Amt und sie kauft ganz schnell schon Gabriele Münter, René Sintenis. Das sind heute keine Positionen, über die man stolpert oder staunt, aber das war damals eine wichtige Setzung und in Dortmund Leonie Reigers, die den Expressionismus wieder zeigt. Also auch sozial und berufsgeschichtlich noch mal eine interessante Geschichte mit zwei historischen Ausnahmesituationen, die meines Erachtens immer noch ein bisschen unterbelichtet sind.
Wir sprechen in diesem SWR-Forum über bildende Künstlerinnen. Wie wichtig sind Frauen für die Kunst? Gerade hat Rainer Stamm gesprochen, Direktor des Osthausmuseums in Hagen, Kia Fahland, Redakteurin der Süddeutschen Zeitung und Buchautorin, über viele Kunstbücher hat sie gemacht. Und Rita Kersting ist bei mir vom Museum Ludwig, da Direktorin stellvertretende. Frau Kersting, Sie haben eben was Wichtiges gesagt. Bei der Vorbereitung ist mir das auch aufgefallen. Da habe ich nämlich mit dem Zentralarchiv für deutschen und internationalen Kunsthandel gesprochen und das Thema zum Beispiel Galeristinnen als Motoren auch von Zeigen weiblicher Kunst, das ist noch vollkommen unterbelichtet. Mir als Rheinländer fällt natürlich die berühmte Mutterei aus Düsseldorf ein, die viele frühe Expressionisten durchgefüttert hat, aber dann ist auch schon bald Schluss, ne?
Also typisch, dass Sie Mutterei sagen. Das ist Johanna Ei, eine wichtige Kunsthändlerin, die in den 10er, 20er Jahren insbesondere in Düsseldorf tätig war und
Junges Rheinland
ausgestellt hat. Max Ernst, Otto Dix,
also nicht
Jankel Adler, die ist Mutter gewesen tatsächlich von 12 Kindern, davon sind 8 gestorben früh. Sie ist geschieden gewesen, hat eine Bäckerei eröffnet in Düsseldorf und ist über die Künstler, die als Kunden kamen, dann zur Kunsthändlerin, zur Galeristin geworden. Dieser Name Mutterei ist eine Verniedlichung und irgendwie auch eine Degradierung ihrer Person oder ihres beruflichen Erfolgs auch. Aber so sehr typisch. Und Sie haben vorhin auch gesagt, die Frau von oder auch Mary Bauermeister oder Gabriele Münter, das sind ja auch so, werden stilisiert.
Dorothea Tenning.
Ja, aber die werden so stilisiert, nicht? Sie haben ihr Haus geöffnet, Gabriele Münter, das Haus in Murnau, das waren Künstlertreff, ne? Die durften da übernachten, Jawlensky und alle, die zum Blauen Reiter gehörten. Mary Bauermeister ist auch sozusagen die gewesen, die ihre Wohnung in Köln geöffnet hat für die Leute, für die durchreisenden Fluxuskünstler. Und
mit Stockhausen.
Genau, das ist eben die Frau, genau, die Frau von Karl-Heinz Stockhausen gewesen. Gabriele Münter, die Frau von Kandinsky. Also, das sind alles so dann so Figuren, die für Essen und Trinken und die Übernachtung gesorgt haben. Und einfach, es wurde nicht gesehen, was für großartige Künstlerinnen das waren. Und es ist in der Forschung einfacher, diese Künstlerinnen zu finden, weil sie die Frauen von waren, als. Wir haben jetzt im Museum Ludwig gerade ein Bild von Elfriede Stegemeier gekauft, die nicht mit einem berühmten Künstler, also einen Partner hatte, der berühmter Künstler war. Da ist es dann schon wieder schwieriger, weil die Kunstgeschichtsschreibung eben auch männlich ist. Ja, diese Forschung. Und in dieser Düsseldorfer Ausstellung zum Beispiel, da gab es mehrere Namen. Da wurde nur Fräulein Due oder Fräulein Schevers, die ganzen Namen, die sie sozusagen herausgefunden hatten, da hatten sie gar keinen Vornamen zugefunden. Da muss also noch weiter geforscht werden, um zu sehen, nicht, wer sind diese Künstlerinnen, von denen man weiß.
Das geht ja bis in die Moderne. Ich hatte das Glück, mal nach dem Tod von Bernd Becher, das berühmte Fotografenpaar aus Düsseldorf, Bernd und Hilla Becher, mit Hilla Becher zusammenzusitzen. Da wird auch immer gedacht, oh, na, die hat die Kamera getragen und hat den VW-Bus gefahren. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Das ist immer noch eine Sache, die zu wenig Beachtung findet, in die Runde gefahren. Hat sich nicht inzwischen...
Ich möchte dazu was
Bitte
sagen.
Schön.
Hilla Becher, es gibt eine Ausstellung gerade in der SK-Stiftung hier in Köln. Und das Werk der Bechers wird da umfassend gezeigt. Ganz wunderbar. Und was ich nicht wusste, ist... In den 60er Jahren hat Hilla Becher wunderbare Arbeiten gemacht, Fotogramme, Fotografien, die dort ausgestellt sind. Ich wusste gar nicht, dass sie als Hilla Becher, als eigenständige Künstlerin existiert. Und das war für mich die ganz große Überraschung in dieser Ausstellung.
Wir stoßen hier zahlreiche Türen auf, merke ich gerade. Mal in die Runde gefragt, auch an den Museumspraktiker, Herrn Stamm, Frau Fahland, die Publizistin. Hat sich nicht aber doch viel geändert? Wir gucken in New York auf riesige Ausstellungen mit Marina Abramović. Herumgereicht wird gerade die neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die in Düsseldorf mal Direktorin war, der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Dann war sie lange in Dresden, nämlich Marion Ackermann. Hat sich da nicht doch viel verändert, Frau Fahland?
Absolut, ja. Also alleine, wenn ich jetzt beobachte, was seit meinem Studium alles passiert ist, wie sich auch in der Kunstpublizistik Maßstäbe verändert haben. Und es geht auch darum, tatsächlich neue Maßstäbe zu finden. Es geht auch darum, einen anderen Selbstausdruck von den Frauen anzuerkennen, als gleichberechtigt anzuerkennen, eigene Wege anzuerkennen, die jeweiligen Frauen gegangen sind. Und nicht immer alles an dem Maßstab zu messen, des, weiß ich nicht, abstrakten Expressionismus oder des männlichen Genies, sondern zu schauen, wie geht's auch anders. Und das ist einfach die Vielfalt, die uns so bereichert. Es wäre zu langweilig ohne all diese Frauen.
Aber ich muss gar nicht weit gehen. Wenn ich in meiner Heimatstadt Bonn auf den Friedhof gehe, sehe ich ein riesiges Grab von Robert Schumann und ganz klein hat man so ein bisschen was für Clara Schumann dann daneben gepappt. Dabei war sie diejenige, die nicht nur die Kinder gekriegt hat, sondern den Laden aufrechterhalten hat und vor allem auch bezahlt hat. Sie war die weltberühmte Pianistin. Ne? Also von Clara Schumann bis Alma Mahler mussten die, sobald die in die Ehe traten, eigentlich aufhören mit Klavierspielen und Malen oder anderem. Also auch Alma Mahler war eine Komponistin und Interpretin. Ja, also wir kennen sie immer nur als die Witwe, die mit dem großen Hut, die Witwe der Musen, was natürlich Quatsch ist.
Ja.
Ne?
Und das ist natürlich bedrückend. Es gibt von der Marianne Werefkin, Malerin und Gattin von Jawlensky, eine Aussage, sie hat ihre Kunst immer klein gehalten und ihm nicht so gezeigt, damit er nicht eifersüchtig würde. Also wie dramatisch. Und dann kommt die Münter her und malt Werefkin und malt sie als strahlende Schönheit, die sich Raum nimmt, die selbstbewusst ist, hat also die Freundin viel besser erkannt, als offenbar ihr eigener Mann sie erkannt hat.
Sagen Sie mal, Frau Fallern, ich habe ja viele schöne kleine Inselbücher von Ihnen, aber da ist ja nicht eins dabei.
Das freut mich sehr.
Sie kriegen gerade einen Auftrag von mir, mit Ihrem Verlag zu reden. Warum machen Sie denn nicht mal eins über die ganzen Frauen, die wir bis jetzt schon erwähnt haben? Oder kriegt man sowas im Verlag nicht unter?
Doch, natürlich, sofort. Tatsächlich gibt es, ja, Sie haben komplett recht. Ich nehme immer viele Frauen auf in meinen Kolumnenbänden, die sich um einzelne Bilder handeln. Die Modersohn Becker, die Artemisia Gentileschi. Ja. Natürlich ist in der überlieferten, in der Masse, sind es weniger Frauen als Männer. Und mir ist es wichtig, auch einen etwas diverseren Blick auf Künstler wie Leonardo da Vinci, wie Michelangelo zu werfen und diese Frauenperspektive auch einzunehmen in der Betrachtung dieser Gestalten. Ich war, glaube ich, die erste weibliche Biografin, die über Leonardo geschrieben hat. Auch das kann eine Perspektive sein, die etwas bereichert. Da ging es um Leonardo und die Frauen. Aber Sie haben komplett recht, es steht aus. Es ist in dieser Rat, was Sie sagen.
Wie wird das in Ihrem Museumsbetrieb angenommen? Ich glaube, intern ist das verhältnismäßig unstrittig, wenn Sie Frauenthemen machen oder Frauen featuren oder bildende Künstlerinnen. Also in der Moderne gibt es ja dann auch reichlich. Findet das auch den Zuspruch des Publikums oder sagen Sie, oh, das wird schwierig?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das Publikum ist viel offener, als man denkt. Und selbstverständlich werden Einzelausstellungen von Frauen sehr, sehr gut besucht. Das gilt für Roni Horn im letzten Jahr. Aber es gilt zum Beispiel vor allen Dingen bei Ursula. Das ist eine bis dahin, zumindest außerhalb von Köln, nicht bekannte Position gewesen. Eine Künstlerin, die vor 20 Jahren verstorben ist. Und da haben wir eine Ausstellung gemacht, Ursula Schulze-Blum, sie nennt sich Ursula und das war ein Blockbuster mit über 100.000 Besucherinnen und Besuchern. Die Leute haben sich an der Farbe, den Formen, dem Fantasiereichtum, auch dem Schmerz und der Repression, die auch in diesen Kunstwerken steckte, unglaubliche Originalität, auch im Umgang mit unterschiedlichen Materialien, sehr erfreut und sind inspiriert aus dieser Ausstellung wieder rausgegangen. Also ein Blockbuster und das wird ja immer gefordert und dann denkt man an Picasso und Andy Warhol, aber nein, Ursula ist ein Blockbuster gewesen bei uns, ja.
Das kann ich nur unterstreichen. Also ich glaube, auch beim Publikum ist diese Neugier nicht nur groß, sondern es gibt auch eine Ermüdung bei den klassischen Themen. Also ich habe das ja auch gesehen, es ist natürlich am Anfang schwierig, einen neuen Namen einzuführen. Wir haben ja in Oldenburg in meiner damaligen Zeit zum Beispiel Ida Gerhardi breit gezeigt. Aber wenn dann erstmal die Wahrnehmung da ist, dann ist die Faszination fast größer. Und man muss ganz ehrlich sagen, also so Selbstläufer ist eine Kirchner- oder Baselitz-Ausstellung heute auch nicht mehr. Und da hat sich nicht nur bei den Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern und bei den Museumsleuten, sondern auch beim Publikum ganz viel getan. Und das, was Frau Fahland und Frau Gersting beschrieben haben, das sind diese 20 Jahre. Und die sind, glaube ich, schon auf fruchtbaren Boden gefallen. Und in einem Punkt würde ich Frau Kerstin sogar versuchen zu widersprechen. Ich glaube, die Kunstgeschichte ist heute nicht mehr eine männliche, sondern eine ganz bunte, pluralistische. Und wenn ich sehe Publikationen, Museumsdirektorinnen, ich glaube, das kommt schon zu einem Äquivalent. Das ist meine Wahrnehmung.
Die Ida Gerhardi-Ausstellung in Oldenburg war wirklich bahnbrechend. Die hat diese ganzen Leichtigkeit dieser Jahre auch nochmal gezeigt, die dann später verloren gegangen ist. Und das ist schon interessant, was Sie sagen. Es ist auch das Publikum, was es von uns fordert, sei es von den Museumsleuten oder von uns Publizistinnen. Und auch allein deshalb sollten wir drauf eingehen.
Denn es kommen auch neue Themen in die Kunst. Das Persönliche ist politisch. Es gibt neue Medien, Frauen, die in den letzten 50 Jahren viel mehr in Performance zum Beispiel gearbeitet haben als Männer. Es hat eine schöne Ausstellung in Bottrop gegeben. Putzen, Kochen, Sorge. Feministische Kunst seit den 70er Jahren mit einem globalen Blick und einer Wut und auch einem Humor, die in diesen Kunstwerken steckte. Das hat richtig Spaß gemacht, das anzusehen. Die berühmteste Position ist natürlich Martha Rosler, das Kitchen-Alphabet, also das Küchenalphabet, wo sie mit Küchengeräten von A bis Z alle Buchstaben hinterm Herd präsentiert. Das ist so eine Ikone der jüngeren Kunstgeschichte. Aber darum herum gibt es eben ganz viele weibliche feministische Positionen, die da zu sehen waren. Das war toll.
Waren wir nicht mal schon mal einen Schritt weiter? Wir haben zu Beginn mal so beiläufig erwähnt, dass so ein Kunstdiplomat und Kulturpolitiker wie Liebermann, der dann als jüdischer Künstler natürlich 1933 Arbeitsverbot bekam, da auch viel schon bewirkt hat, Herr Stamm. Es hängt doch viel auch an Strukturen, oder? Wenn Sie in so einem Haus sind, auch gegenüber der Kommunalpolitik und so eine Ausstellung machen wollen, kriegen Sie nicht eigentlich manchmal auch so zu hören, oh, kommt da überhaupt jemand?
Nein, also da muss man also gerade auch jetzt mit Blick auf Amerika schon sagen, soweit ich das überblicke und für meine Arbeit wiedergeben kann, die Arbeit der Museen ist hier in Deutschland schon relativ frei. Wir müssen uns finanzieren, wir müssen Besucherzahlen haben, aber im Grunde, das macht ja, glaube ich, auch in Deutschland oder in Europa die Buntheit dieser Museumsszene aus, können wir relativ frei agieren und wie eben schon gesagt wurde, das Publikum hat auch Interesse und ist auch dankbar, nicht gelangweilt zu werden. Natürlich kann man einen großen Namen nochmal präsentieren, das tun wir auch alle zwischendurch, aber es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass eine Ausstellung zu einem klassischen Künstler der Moderne besser besucht wird als ein Ergebnis von Entdeckungsarbeit. Und das macht uns, glaube ich, auch Mut in der Arbeit. Ein anderes Thema ist, das hatte Frau Kersting auch schon angesprochen, wie gehen wir mit unseren Sammlungen um? Ja. In einer Stadt mit Haushaltssicherungskonzept kann ich nicht mal eben den Prozentsatz an Werken von Künstlerinnen erhöhen, weil ich dafür wichtige Ankäufe machen müsste. Das kann man nur sehr langsam ändern. Und ich glaube, da sind viele Kolleginnen und Kollegen dabei, aber das Ausstellungsprogramm ist, glaube ich, schon viel bunter geworden, als wir das in den 80er Jahren gelernt haben.
Frau Fahland, nach Ihrer Eingangsbemerkung hätte ich Lust, eine Ausstellung zu sehen, die über das Selbstbildnis vielleicht thematisch noch weitergeht. Also man sagt heute so Crossover, die zum Beispiel Lyrik mit einbezieht, Dichtung mit einbezieht, moderne Medien mit einbezieht. Denn da war die Modersohn Becker, das ist der äußere Anlass unseres Gesprächs, der 150. Geburtstag, ziemlich weit. Sie haben vom Close-Up gesprochen, ist eigentlich ein Begriff aus der Foto-, Film- und Mediengeschichte. Ne? Die geht ganz nah ran, man sieht die Hautflecken, man sieht die riesigen Augen, man sieht den schwangeren Bauch. Es ist gerade fast schon zudringlich und sie neigt den Kopf so zur Seite, wie man das auch von Picassos Frauenköpfen kennt, ne?
Ja, genau. Da könnte es ja tatsächlich Beziehungen gegeben haben, dass auch eventuell Picasso ihre Arbeiten gesehen hat. Das ist schon sehr interessant. Und beides wirkt in unsere Gegenwart. Das finde ich daran so spannend. Also wir haben ja heute, junge Frauen beschäftigen sich damit, wie inszenieren sie sich selbst? Und sie inszenieren sich ja viel selbst in den sozialen Medien. Und tut man das jetzt eher aus bisschen unterwürfig, demütig oder tut man es eben so selbstbewusst und gerade heraus wie die Modersohn Becker? Also ich glaube schon, sowas wirkt nach, vielleicht nicht immer bewusst, aber auf einer unterbewussten Ebene schon. Denn es war ja so, wie Sie sagen, Herr Köhler, in den 10er und 20er Jahren waren schon viel mehr Frauen sichtbar, als das in der Nachkriegszeit der Fall war. Und wir holen jetzt wieder auf.
Herr Stern, ja, als ich Sie das letzte Mal besucht habe, waren wir uns ziemlich einig, dass der Besuch von Rilke im Osthausmuseum Hagen dazu geführt hat, dass er später in den Döneser Elegien den berühmten Satz fallen lässt, ich lerne sehen, alles geht jetzt viel tiefer, als es früher war. Ich glaube, daran ist so eine Moder, so ein Bäcker auch schuld, ne?
Da sind zwei Frauen ganz wesentlich beteiligt. Das sind Clara Westhoff und Paula Modersohn-Becker, die ihn ja am Anfang eng begleitet haben in Worpswede. Ich will noch mal auf einen Punkt gerade kommen. Sie sprechen ja gerade schon über Literatur und bildende Kunst, hatten bei Frau Fahrland dieses Crossover angesprochen und angeregt. Ich möchte noch mal zu Paula Modersohn-Becker zurückkommen. Da schreibt sie 1906, glaube ich, ich bin ich und hoffe es immer mehr zu werden. Und da sieht man, da ist zum Beispiel auch diese sprachliche Kraft und das, was Frau Fahrland gerade ansprach, das ist ein Satz, der ist heute so aktuell und der treibt so viele Frauen und Menschen um. Das zeigt nochmal diese Modernität und natürlich ist da Sprache und visuelle Kultur ganz nah beieinander.
Da können bildende Künstlerinnen mehr, als wir so vermuten. Also im Museum sind sie immer noch verhältnismäßig unterrepräsentiert. Wie kann man sowas dauerhaft ändern? Auch ein Publikum ist ja offenbar willig, wie Sie gesagt haben, Frau Kersting. Ne? Ja,
aber ich weiß nicht, was Sie vermuten, wenn Sie sagen, da können Künstlerinnen mehr, als Sie vermuten. Die Künstlerinnen können natürlich genauso gut Kunst machen wie Männer. Und ich finde es im Moment auch interessanter, noch Kunst von Künstlerinnen zu schauen, weil es einfach neue Themen, andere Perspektiven gibt. Und das gilt sowohl in der Kunstgeschichte, also in den vergangenen Jahrhunderten, wenn ich in Museen einzelne Positionen, das ist ja wirklich eher selten, dass man weibliche Positionen in klassischen Sammlungen findet, da genauer hinzuschauen. Ja, und das gilt bis heute. Ja, ich meine, wir haben hier in Köln eine Galerie wie Monika Sprüth in den 80er Jahren, die hat so wichtige internationale Künstlerinnen hier zum ersten Mal präsentiert. Das sind heute Superstars und also wie Rosemarie Trockel oder Louise Lawler oder Jenny Holzer. Und das sind ja ganz großartige Künstlerinnen, die tolle Kunst machen. Und da können sich nicht nur, sondern da gucken sich ja viele Männer auch was von ab.
Ja, aber das zeigt doch, dass die Strukturen ganz wichtig sind, ne? Ob sowas möglich ist, ob sich sowas am Markt hält, ob sowas, wir haben gesagt, um 1900 war es anders mit den Akademien, also da kann Kulturpolitik und so weiter ja einiges zu beitragen, ne? Dass das möglich ist, auch in den Häusern.
Ja, aber es ist selbstverständlich, dass es möglich ist. Es ist möglich und es ist selbstverständlich, dass es gemacht wird. Also wir sind eben heute 120 Jahre weiter. Es wird gemacht und es ist dringend notwendig. Und ich sehe niemanden, keine Institution, die nicht versucht nachzuholen, was über Jahrzehnte, Jahrhunderte vernachlässigt worden ist.
Frau Fahrland, ist das so, wenn an der Spitze des Louvre eine Frau jetzt ist, wenn an der Spitze der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine Frau jetzt ist, da ist zu hoffen, dass sich da einiges tut, ne?
Ja, da hat sich sicher schon ganz, ganz viel getan. Da bin ich bei Ihnen. Tatsächlich nicht so sehr im Markt. Das ist wohl noch der wunde Punkt. Die Preise, die im Markt erzielt werden, bleiben doch weit abgeschlagen gegen die Preise, die von bekannten männlichen Künstlern erzielt werden. Was auch damit zu tun hat, wer Kunst kauft. Und wie viele Männer sind das, wie viele Frauen sind das? Öffnen sich Männer auch für als Käufer für weibliche Kunst oder tun sie das gerade nicht? Aber der Markt, der hat ja auch nicht immer recht. Das haben wir ja schon oft gesehen.
Ja, und man müsste so eine Blindverkostung machen, ne? Nicht vorher sagen, von wem das ist, Herr Stamm, oder? Aber es geht nicht, ne? Hat Frau Fahrland recht? Ja, es ist nach wie vor so, ne? Kunst von Frauen ist in Anführungszeichen nicht so teuer.
Ich sehe erstmal doch die Effekte, die diese Korrektur auch nachholen, also was ist auch in den letzten Jahren für Werke von Camille Claudel, Paula Modersohn-Becker, Frida Kahlo ist natürlich ein extremes Beispiel, bezahlt worden, oder Walli Export ist bis vor 5 Jahren noch unter irgendwie allen Margen gesegelt. Man sieht diesen Nachholbedarf, also das, was bei Sammlerinnen und Sammlern, bei den Museen passiert, das spiegelt sich jetzt auch im Markt wieder. Natürlich kann man diese lange Geschichte der sehr männlich konnotierten Sammlungen nicht eben umwerfen. Aber ich finde schon, dass da viel an Marktkorrektur gerade in den letzten 5 Jahren passiert ist. Gabriele Münter ist natürlich schon eine Klassikerin und viele Preise für wichtige Werke von Künstlerinnen zeigen das jetzt. Manchmal gibt es auch echten Mangel. Also dieser späte Durchbruch, über 1 Million zu kommen bei Paula Modersohn-Becker, liegt auch unter anderem daran, dass die wenigen, extrem wenigen wichtigen Werke aus der Pariser Zeit fast nicht verfügbar sind. Es gibt noch eine Handvoll ganz wichtiger Arbeiten, die in Privatbesitz sind. Und wenn die auf den Markt kommen, werden die auch zeigen, da wird es internationales Gerangel darum geben, welches Museum solche Werke jetzt noch in seinen Kanon einfügen kann. Mhm.
Frau Fahrland, abschließend nochmal gesagt, welches, wenn Sie jetzt die Augen zumachen, ist Ihr Lieblingswerk von Paula Modersohn-Becker? Was rufen Sie da innerlich sofort auf?
Ich mag sehr gern dieses kleine Mädchen im Birkenwald mit der Katze, und die Katze guckt ganz, das Mädchen ist versunken in sich selbst und die Katze guckt uns ganz neugierig an, so wie diese ganze Kunst der Paula Modersohn-Becker uns heute noch wirklich anspringt, anguckt, angeht.
Zum 150. Geburtstag von Paula Modersohn-Becker ein Gespräch im SWR-Kulturforum über bildende Künstlerinnen. Wie wichtig sind Frauen für die Kunst? Zum Schluss hat Kia Fahrland gesprochen, Kunstbuchautorin, und zurzeit ist sie am Wissenschaftskolleg in Berlin, wo sie ihr neues Buch über Tizian vorbereitet. Bei uns war auch Rita Kersting. Sie ist die stellvertretende Direktorin des Museums Ludwig in Köln, und nicht zuletzt Herr Professor Dr. Rainer Stamm. Er ist der Direktor des Osthaus-Museums in Hagen, und durch die Sendung führte Michael Köhler. Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit.